Stirnrunzelnd schaute Julian zum König und ließ den Blick dann weiter zu Edwards jüngeren Brüdern gleiten, die ebenfalls an der hohen Tafel saßen. George of Clarence, der Größere, musste inzwischen 14 sein. Er wirkte ungelenk und nervös, und er führte den Becher öfter an die Lippen, als für einen so jungen Kerl gut sein konnte. Der 11-jährige Richard of Gloucester schien wesentlich gelassener. In sich ruhend hätte der Eindruck sein können, den man gewann, hätte der Junge nicht die Angewohnheit gehabt, die rechte Schulter hochzuziehen, was ihm das Aussehen verlieh, als erwarte er einen Schlag von der Seite oder sei auf dem Sprung, um die Flucht zu ergreifen. Als sein wandernder Blick auf Julian fiel, sah er ihm in die Augen, ohne zu lächeln. Steif, bewusst hochmütig, nickte Julian ihm zu. Gloucester fuhr sich mit Zeige und Mittelfinger über die Kehle. »Ah ja«, dachte Julian, »das ist wirklich hochinteressant.« Spöttisch zog er eine Braue in die Höhe und hob Gloucester seinen Becher entgegen. Der Junge stieß an seinen eigenen, der Pokal kippte um und der tiefrote Wein sickerte ins weiße Tischtuch. »Sei lieber vorsichtig«, raunte Warwicks Stimme plötzlich von hinten in Julians rechtes Ohr. »Der Bengel steht hoch in der Gunst seines königlichen Bruders«, und es gibt nichts, was er nicht für ihn täte. »Na und? Was glaubst du, sollte mich das kümmern? Wieso schleichst du hier herum wie ein Meuchelmörder, statt deinen Platz an der hohen Tafel einzunehmen, Cousin?« »Weil ich geschworen habe, nie wieder das Brot mit Black William Herbert zu brechen.« Janet sah auf, und als sie Warwick entdeckte, erhob sie sich freudestrahlend. »My Lord, wie schön, euch zu sehen!« Warwick lächelte und verneigte sich galant. »Lady Janet, ich hatte noch keine Gelegenheit, euch zu gratulieren. Ein großer Gewinn für Warringham, ein schmerzlicher Verlust für Warwick. Meine Töchter vermissen euch.« Sie errötete vor Freude und ihre Augen leuchteten. Sie plauderten einen Augenblick, dann begrüßte Warwick die Matrone neben Julian und in Windeseile war eine angeregte Unterhaltung im Gange. Als das Festmahl vorüber war, führte Julian seine Frau zum Tanz, weil er merkte, dass sie furchtbar gern wollte. Aber nach zwei oder drei Tänzen überließ er sie Warwick und kehrte an seinen Platz zurück. Wie er erwartet hatte, dauerte es nicht lange, bis der Duke of Somerset sich zu ihm setzte. Sie warteten, bis ein Page ihnen neuen Wein gebracht hatte, dann verschränkten sie beide die Hände um die Pokale und beugten sich darüber. Leise redeten sie miteinander. »Er ist so ein unfassbarer Tor, Julian. Wenn Warwick nicht ab und zu dazwischen führe, würde Edward mir jedes seiner Geheimnisse anvertrauen. Er traut mir, vollkommen. Er ist arglos wie ein Lamm. Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nicht so erbärmlich gefühlt. Ich weiß, Somerset, es ist schwer, ihn nicht zu schätzen, und es fühlt sich falsch an, ihn zu hintergehen. Unehrenhaft. Aber du tust trotzdem das Richtige. Denn es war auch unehrenhaft, Henry vom Thron zu stoßen, euch alle zu enteignen. Edward ist nicht so herzensgut, wie man meint, und er hat das Recht als Erster gebrochen.« Somerset nickte. »Ich weiß das, aber ich glaube, wenn diese Maskerade mich das Leben kostet, und das wird sie vermutlich, dann habe ich nichts Besseres verdient. Sag sowas nicht.« »Er will, dass ich für ihn nach Burgund reise, mit Herbert. Derweil soll Warwick mit dem König von Frankreich verhandeln. Louis hat seine Schwägerin Bona von Savoyen als Gemahlin für Edward angeboten. Das ist es, was Edward so gefährlich macht. Er ist der begehrteste Junggeselle in der ganzen Christenheit. Wann gehst du zurück?« »Sobald dieses Parlament vorbei ist.« Plötzlich verstummten die Instrumente und eine Traube aus Edelleuten bildete sich um einen Punkt auf der Tanzfläche. Als Julian feststellte, dass er seine Frau nicht mehr sehen konnte, erhob er sich. Er trat auf die dicht gedrängte Gruppe zu und zwängte sich fast rüde nach vorn. Janet lag reglos auf den Steinfliesen. Warwick kniete an ihrer linken Seite, eine Dame, die Julian nicht kannte, an ihrer rechten. Er beugte sich über Janet und ergriff ihre Hand. Die Finger waren eisig kalt, das Gesicht von unnatürlicher Blässe. »Sie ist plötzlich ohnmächtig geworden«, sagte Warwick. »Ich bin sicher, es hat nichts zu bedeuten. Das reichliche Essen, der Tanz...« Behutsam richtete Julian Janets Oberkörper auf und hob sie hoch. »Sag deinem König heißen Dank für das unvergessliche Fest«, trug er Warwick auf. »Ich bringe meine Frau nach Hause.« Es war noch nicht völlig dunkel, stellte Julian fest, als er ins Freie trat. Unweit der Stallungen ließ er seine Frau ins Gras gleiten, hockte sich neben sie, rieb ihr abwechselnd die Hände und wartete. Als er gerade anfing, sich ernsthaft zu sorgen, wachte sie auf. »Was ist passiert?«
»Psst«,
sagte er. »Du bist ohnmächtig geworden.«
»Oh.«
Ein wenig Farbe war auf ihre Wangen zurückgekehrt. Roland, der sie begleitet hatte, kam aus dem vorderen Stallgebäude herbeigelaufen.
»My Lord, ist etwas passiert?«
»Kein Grund zur Beunruhigung. Lady Janet hatte einen Schwächeanfall. Lauf in die Halle und hol unsere Mäntel. Beeil dich!« Der junge Mann stob davon, während Janet sich aufsetzte. Julian nahm ihren Arm, um sie zu stützen. »Fühlst du dich krank?«
»Nein, ein bisschen schwindelig, das ist alles.«
»Ich bin dir dankbar für den guten Grund zu verschwinden«, bekannte er. »Also wenn dir wirklich nichts fehlt und es nichts zu bedeuten hat, war es nicht das schlechteste Ende, das dieses Bankett nehmen konnte.«
»Mir fehlt nichts. Dass es nichts zu bedeuten hat, glaube ich hingegen nicht. Als es das letzte Mal passiert ist, war ich schwanger.«
Sie lächelte, aber sie sah ihm nicht in die Augen dabei.